Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Global Data Strategy und Solutions bei Fiege. Und das heutige Thema: vom Datenchaos zur Data-Driven Company. Hallo und herzlich willkommen, Marco Goya.
Hallo Christoph, freut mich da zu sein.
Es ist extrem spannend zu sehen, dass wenn ich die Statistiken von Spotify, Apple oder Google durchgehe, viele unserer treuen Hörer den Podcast noch nicht abonniert haben. Deshalb möchte ich dir hier und jetzt etwas versprechen. Wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, werde ich alles daran setzen, dass der Podcast und der Inhalt immer besser wird, sodass du sowohl jetzt als auch in der Zukunft noch mehr von unseren Gesprächen profitieren kannst. Für dich ist es nur ein kleiner Klick, aber dieser Klick hat eine riesige Wirkung. Er hilft unserem Podcast zu wachsen und ermöglicht uns, noch spannendere Formate für dich zu entwickeln. Wenn du mir diesen kleinen Gefallen machen könntest und auf den Abonnieren-Button klickst, egal wo du gerade zuhörst, würde es mir extrem viel bedeuten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für deine Unterstützung und nun zum heutigen Gespräch. Marco, es freut mich sehr, dass du es irgendwie geschafft hast, in einen extrem vollen Terminkalender dann noch etwas reinzudrücken. Und das ist die heutige Aufnahme. Deswegen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Bevor wir gleich jetzt über dieses sehr spannende Thema sprechen, erzähl gerne mal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist Head of Global Data Strategy und Solutions bei Fiege. Erzähl gerne mal, was machst du da genau? Und für die Personen, die Fiege auch noch nicht kennen, erzähl gerne mal, was macht Fiege überhaupt?
Gerne, danke dir. Dann erzähle ich, glaube ich, erstmal, wer ist überhaupt Fiege? Fiege ist dieses Jahr tatsächlich 150 Jahre alt geworden, also wirklich ein traditionsreiches Unternehmen. Wir bezeichnen uns als Pionier der Kontraktlogistik, sind in 14 europäischen Ländern tätig, plus Dependants Indien und China. Wir haben neben der Kontraktlogistik noch drei weitere Geschäftsfelder. Das ist Real Estate, das heißt, wir bauen unsere Warehäuser. Und ich muss immer aufpassen, wenn ich jetzt über Warehäuser rede, meine ich kein Data Warehouse, sondern wirklich diese großen Lager, die man noch kennt, wo wirklich physikalisch ganz viel Material hin und her geschoben wird. Die bauen wir für uns selber, aber auch für andere Unternehmen. Sind wir, glaube ich, in Deutschland mittlerweile sogar der 10. größte. Dann haben wir den Bereich Digital Services, das heißt, wir unterstützen unsere Kunden, auch die Waren in E-Commerce-Plattformen zu bekommen, Systeme anzubinden, Warehouse-Management-Systeme anzubinden. Und dann haben wir noch einen Venture-Capital-Arm. Das heißt, das Geld, was wir verdienen, wir gucken links und rechts, wo gibt es noch ganz innovative Lösungen rund um der Logistik. Das können besondere Verfahren sein, besondere Vorgehensweisen. Das kann auch tatsächlich Artificial Intelligence-Themen sein, also Algorithmen, die besondere Probleme in der Logistik lösen. Da sind wir, glaube ich, in circa 30 Startups investiert an der Stelle und die ganze Fiege beschäftigt im Moment so circa 23.500 Mitarbeiter und liegt bei circa 2 Milliarden Umsatz pro Jahr.
Super spannend. Und was ist deine Rolle da ganz genau?
Was ist meine Rolle? Meine Rolle ist, einen Großteil die Fiege zu Data-Driven Company zu transformieren. Seit 2 Jahren bei Fiege, eben genau mit dem Anspruch, Datenstrategie nochmal neu aufzustellen. Was heißt denn Data-Driven für Fiege? Was müssen wir tun, technologisch, kulturell, von, wie man so schön sagt, Way of Working, Arbeitsverfahren? Was muss man anders machen, ne, letztendlich? Und wie können wir Fiege auf der Basis von Daten immer besser machen?
Super spannend und ich würde sagen, wir steigen gleich in das heutige Thema ein. Das Thema ist ja vom Datenchaos zur Data-Driven Company. Und du hast jetzt schon so ein paar Begriffe in den Raum geworfen. Für dich sind sie eh alle selbstverständlich. Für die ein oder andere Person, die gerade zuhört, aber noch nicht. Deswegen lass mal gerne den Zusammenhang auch, wie du es siehst, komplett darstellen. Du hast erwähnt Datenstrategie. Dann, was noch nicht gefallen ist, aber wir bauen das gleich ein, Data Governance und auch natürlich Data Driven Culture. Erklär gerne mal vielleicht die Begriffe, wie du sie für dich definiert hast oder wie du sie auch für Fiege definiert hast und wie diese drei Bausteine zusammenhängen.
Ja, fangen wir mal mit der Datenstrategie an. Was ist das letztendlich, ne? Und nichts anderes, eine Idee, eine Vision davon zu haben, wie kann ich die Daten, die ich im Unternehmen nutze, produziere, bekomme, so in einen Kontext zu stellen, dass ich möglichst hohen Mehrwert damit generiere. Was heißt denn dann Mehrwert? Das sind die klassischen betriebswirtschaftlichen Komponenten. Das heißt, ich kann meine Prozesse performanter durchlaufen lassen. Ich kann meine Kosten besser kontrollieren, meine Kosttreiber erkennen und abstellen an der Stelle. Ich finde Wege damit, meine Kunden besser anzusprechen. Ich kann damit höhere Umsätze erzeugen. Ich kann bessere Deckungsbeiträge erzeugen. Ich kann bessere Services an meine Kunden letztendlich anbieten. Das steckt da drin. Was wichtig ist bei einer Datenstrategie, dass diese nicht losgelöst ist. Das heißt, was ist denn die oberste Strategie? Natürlich die Unternehmensstrategie in der Company. Das wird auch häufig vergessen. Wenn ich das nicht tue, ist sie losgelöst. Das heißt, ich kann mich auf einen Datenfokus beschränken oder ausweiten an der Stelle, wo ich sage, da ist es sinnvoll, mit Daten zu arbeiten, unterstütze aber nicht die Unternehmensstrategie damit, sondern die sagt zum Beispiel, ich bin auf einem Wachstumspfad, und du kümmerst dich um Daten zur Kostenreduktion. Total kontrovers natürlich an der Stelle und sagst, guck mal, ich habe ganz tolle Sachen zum Thema Kosteneinsparung gemacht und die Company sagt aber, oder der Vorstand sagt, ja, ist total super, aber eigentlich ging es gar nicht um Kosten, sondern wir wollten in den Markt richtig reingehen. Also da war Kosten gar nicht relevant, sondern wie können wir den Markt schnellstmöglich erobern und woran können wir das mit Daten steuern, erkennen und unsere Dinge letztendlich machen. Ne? Und das ist immer, was ich sage, das muss harmonisiert werden an der Stelle und muss voneinander abhängig sein. Der zweite Punkt ist, du sagtest Datenkultur. Das ist natürlich ein Punkt, dass es in der Kultur völlig selbstverständlich ist, meine Entscheidungen auf Daten zu basieren, beziehungsweise Insights, Erkenntnissen, die ich auf der Basis von Daten gewinne und darauf meine Entscheidungen treffe, steuere, messe und korrigiere an der Stelle. Das wäre so die optimale Datenkultur und daraus vielleicht auch sogar neue Geschäftsmodelle sogar entwickeln. Das wäre der Punkt. Du hast noch was Drittes gesagt, das fällt mir aber jetzt gerade nicht ein.
Die Data Governance.
Die Data Governance, die steht eigentlich genau immer dazwischen. Die Data Governance ist mein Vehikel, meine Data Strategy umzusetzen. Sie gibt mir die Leitplanken, wie kann ich am besten Daten hinsichtlich Qualität, rechtliche Gegebenheiten, ethischen Gegebenheiten, meine Daten so möglichst wertvoll nutzen, dafür die Leitplanken zu schaffen. Dass alle wissen, wie tun wir das letztendlich. Das würde ich so als Data Governance meinen. Was das eine Strategie ist, die Data Governance eher so die Taktik, die Umsetzungskomponente zwischen Kultur, sie hat kulturprägende Dinge an der Stelle und auf der anderen Seite sicherzustellen, dass ich Daten in der Qualität, in dem Umfang nutze, damit sie letztendlich dann mit Daten die Corporate Strategy unterstützt.
Und machen wir da am besten gleich weiter. Wenn wir darüber sprechen, dass wir jetzt zum Beispiel es wirklich geschafft haben, eine Datenkultur im Unternehmen zu etablieren, dann ist die Basis von guten Prozessen eine gute Datenqualität. Und du hast heute einen Post auf LinkedIn geteilt, wo steht, warum machen wir mit schlechter Datenqualität unsere Unternehmen krank? Führ das gerne mal aus.
Das ist genau dieses Bewusstsein. Man muss das ja koppeln, ne? Das, was ich an Prozessen heute ausführe, das spiegelt sich ja als Daten in den operativen Systemen wider. Und ich habe da ja eine Symbiose zwischen Daten und Prozesse. Das eine kann nicht ohne das anders. Und das muss ins Verständnis reingehen. Das, was ich tagtäglich tue, mit jedem Schritt, den ich in meinem Prozess ausführe, generiere ich einen Datensatz. Und wenn ich meine Prozesse nicht so ausführe, wie sie gedacht sind, dann produziere ich automatisch schlechte Datenqualität. Und wenn ich schlechte Datenqualität nutze und ich möchte auf der Basis von Daten meine Prozesse steuern, wie soll denn das funktionieren? Das heißt, der Input oder meine Entscheidungsfähigkeit nehme ich mir ja an der Stelle schon durch schlechte Prozesse. Das heißt, habe ich gute Prozesse, produziere ich gute Daten. Habe ich nicht gute Prozesse, produziere ich schlechte Daten. Das heißt, ich verstärke mein Problem oder ich schwäche mein Problem ab, indem ich werde einfach besser. Und diese Symbiose muss man einfach verstehen an der Stelle. Und man redet ja dann immer schnell, wir müssen schneller in unseren Prozessen werden, wir müssen automatisieren. Da sage ich immer, auf welcher Basis soll ich denn automatisieren? Weil so ein Automatisierungsprozess weiß doch in dem Moment nicht, wie er mit einer Kundendublette umgehen soll. Er weiß doch nicht, wenn die Daten unscharf sind, was denn jetzt der Prozess in dem Moment tun soll. Das heißt, er bleibt stehen. Damit habe ich einen Störfall. Und wenn ich viele Störfälle habe, bin ich nicht performant. Bin ich nicht performant, ja, kann ich mir meine Ergebnisse unter meinen Geschäftserfolg nämlich angucken. Das heißt, Wettbewerber sind besser, meine Kunden sind nicht mit mir zufrieden, die Kunden sind nicht bereit, meine Rechnung zu bezahlen oder sie kommen erst gar nicht. Und das ist das Ergebnis davon.
Mhm. Und du hast so nebenbei für dich selbstverständlich gesagt, man kann es gar nicht getrennt voneinander betrachten, sondern das eine befruchtet das andere und umgekehrt. Was man aber natürlich sehr häufig beobachtet und wäre natürlich auch spannend, wie ihr es handhabt, ist, dass es zum Beispiel eine Abteilung gibt, das ist zum Beispiel das Center of Excellence, die sind fokussiert auf die Optimierung von Prozessen und auch vielleicht auf das Automatisieren von Prozessen. Und dann gibt es eine eigene Abteilung, die sich rund um das Thema Daten kümmert. Wie siehst du das? Gehört das generell zusammen in eine Abteilung oder wie handhabt ihr das konkret bei Fiege zum Beispiel?
Ich bin mir nicht sicher, ob es zusammen, weil du musst aufpassen, wenn du das weiter spinnst, sagst du auf einmal ganz viel gehören das Thema Daten rein, ne? Aber hast du die Gefahr in Monolith? Ich bin ja ein Freund von crossfunktionaler Zusammenarbeit. Und das ist genau der Punkt, das habe ich schon in anderen Companies vor der Fiege gemacht, dass die Prozesseinheit und die Dateneinheit nah zusammenrücken muss, ne? Wir haben bei uns zum Beispiel auch im Bereich Operational Excellence. Und die stellen auch selber ganz klare Forderungen an die Daten und sagen, die Daten müssen Folgendes können, damit wir Prozesse gut steuern können. Wobei wir sagen, ja, das stimmt. Das heißt aber, das bedingt auch, gute Prozesse zu haben, die dafür sorgen, dass gute Daten da rauspurzeln. Und das ist genau der Punkt, das müssen beide Bereiche verstehen. Und das ist zum Beispiel, was wir gerade dabei sind, genau zusammenzuführen. Jetzt kommt wieder so ein Buzzword, ne? Digital Twin. So nach dem Motto, ich möchte mit einem digitalen Zwilling meine Prozesse steuern, Szenarien vorher ausführen, bevor ich ihn überhaupt operativ umsetze, auf den Daten neu konzipiere. Das geht aber natürlich nur, wenn meine Ist-Prozesse so gut genug sind und Daten da rauspurzeln, dass ich das eben machen kann. Und das ist genau der Punkt, wo wir gerade genau mit unserer Operational Excellence immer enger zusammenkommen und sagen, wir gehen ja auch den Weg der Datenprodukte. Und wenn du den Weg der Datenprodukte gehst, dann sind drei Komponenten wichtig, um was erfüllst Datenprodukte? Du brauchst eine Datendurchgängigkeit. Wie erzeuge ich Datendurchgängigkeit? Ich brauche eine Prozessdurchgängigkeit. Mit der Prozessdurchgängigkeit, die unterstütze ich mit durchgängigen IT-Systemen. Und wenn ich das erreiche letztendlich, dann bekomme ich durchgängige, gute Daten und kann einen Prozess dann über Daten auch komplett durchsteuern, Insights gewinnen, Erkenntnisse auf der Basis von diesen Erkenntnissen dann Entscheidungen treffen und dann auch Prozesse immer stärker automatisieren und skalieren. Das heißt, an der Stelle arbeiten zusammen und sagen mittlerweile, wir reden nicht mehr nur von Datenprodukten, sondern wir müssen eigentlich data-driven Produkte entwickeln. Und warum sage ich data-driven Produkte? Da ist der Akt der Prozesse mit drin. Wir müssen Prozesse standardisieren und gut machen. Wir müssen darauf IT-Systeme abstellen und gut machen. Sogenannte, wir reden dann über Blueprints. Wir müssen operative Systeme in Form eines Blueprints passend zum Blueprint-Prozess definieren und bauen. Und dazu bauen wir dann die Datenentscheidungs-Blueprints, Datenprodukte. Und dann wird es eine Einheit an der Stelle, um dann data-driven zu werden.
Aber lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Versetz dich mal in die Lage, du kommst jetzt nochmal komplett neu in Fiege rein. Am besten mit dem Wissen, das du heute hast, aber vor 2 Jahren startest du heute komplett neu. Jetzt bist du da angekommen und überlegst dir gerade die Datenstrategie. Du hast schon zu Beginn angesprochen, es ist wichtig, dass man die Unternehmensstrategie betrachtet und von der Unternehmensstrategie ableitet, wie soll denn die Datenstrategie überhaupt aussehen. Führ da deinen Gedanken nochmal konkret aus. Jetzt bist du genau in der Situation, du siehst die Unternehmensstrategie und bist gerade dabei, die Datenstrategie zu entwickeln. Auf was achtest du da genau, um dann eben, wir gehen dann gleich weiter, in die unterschiedlichen Themen reingehen zu können?
Ja. Wenn ich eine Datenstrategie entwickle, schaue ich mir erst den Ist-Stand der Kultur des Unternehmens an. Kultur heißt für mich auch, wie ist die Organisation aufgestellt? Und ich sagte ja eingängig, meine Datenstrategien waren nie immer 1:1 abhängig zu den Unternehmen. an der Stelle. Das heißt, du musst wissen, ist es eher hierarchisch aufgebaut, so ein Unternehmen, oder ist es eher sehr flache Hierarchien aufgebaut? Dann ist die Frage, wer sind denn sogenannte Datennutzer? Wer sind Datenproduzenten? Wer hat denn Einfluss auf das Thema Datenqualität, auf den Umgang mit Daten an der Stelle? Und da muss man eben gucken, wie ist das Verständnis? Und aus diesen Komponenten kann ich ja anfangen, die Datenstrategie zu bilden, genauso mit der Information, wo will denn das Unternehmen hin? Wie wir es eben sagten, bin ich auf Wachstumsfahrt oder bin ich das Unternehmen, das am nachhaltigsten wirtschaften möchte? Oder bin ich das Unternehmen, das in seiner Branche den besten Service anbieten will? Und welchen Impact haben denn dann Daten, um einen guten Service zu bieten? Und da sind wir natürlich auch schnell bei Prozessen wiederum an der Stelle, ne? Und die Erwartungshaltung von Kunden. Und das musst du dir zuerst angucken. Du musst natürlich erst, wie man so schön sagt, die ersten 100 Tage natürlich schauen eben, wer sind denn die Spieler in so einem Unternehmen? Wie ist das Hierarchiegeflecht? Wie ist denn schon eigentlich das Thema, werden schon Daten genutzt, um Raufentscheidungen zu treffen? Oder ist es eher so die, na, ich sag mal brutal, die Excel-Spielwiese. Jeder guckt irgendwie, dass er klarkommt, aber keiner interessiert sich für den anderen. Ne? Oder bei Fiege war es zum Beispiel relativ schnell klar, dass wir in Richtung cross-funktional und Hub-and-Spoke-Modell gehen, weil es dieses Organisationsmodell und dieser Begriff Hub und Spoke kannte bei Fiege vorher keiner, aber das hatten wir, weil wir sehr stark dieses Unternehmer am Unternehmen haben. Das heißt, wir haben starke Business Units, davon haben wir 11 Stück, die sehr freizügig im Markt agieren können. Damit gewährleistet viele schnelle Entscheidungswege. Also muss ich mir ein Modell ja überlegen, wo ich sie nicht durch einen zentralistischen Data-Management-Ansatz behindere, sondern die Frage ist eher, wie befähige ich denn die Business Units im Thema Datenkompetenz? Wie schaffe ich es, sie sehr schnell selbstständig zu machen mit Daten, dieses Verständnis ihrer eigenen Prozesse im Zusammenhang mit Daten. Und so war relativ schnell klar, das haben wir zum Beispiel in dem Konstrukt der Business Administration, heißt das bei uns. Das sind die kaufmännischen Leiter zum Beispiel. Es gibt einen zentralen kaufmännischen Leiter, es gibt diesen Pendant aber nochmal in den Business Units. Und die fungieren schon wie ein Hub-and-Spoke-Modell. Das heißt, der zentrale Leiter ist eben fachlich auch natürlich derjenige, der die in den Business Units führt, ne, aber sie haben eine hohe Selbstständigkeit. Und da bist du schon in einem cross-funktionalen Modell unterwegs. Und das war genau der Punkt, eben als ich das bei Fiege erkannt habe, war mir sehr klar, dass dieses Hub-and-Spoke-Modell bei Fiege funktioniert. In einem klassischen, rein hierarchischen Modell hätte das nicht funktioniert, sondern da wäre ich wahrscheinlich von oben top-down wirklich gekommen und hätte viele Dinge vorgegeben, weil das einfach viele gewohnt sind, so damit umzugehen, dass da jemand gibt, der sagt mir, was ich tun soll. Das hätte bei Fiege überhaupt nicht funktioniert, ne? An der Stelle. Und das ist das, was man, bevor man eine Datenstrategie oder überhaupt eine Strategie baut, sich erstmal angucken muss, wie ist der Organismus Unternehmen an sich an der Stelle, um dann zu sagen, wo kann ich denn ansetzen, wo kann ich Methoden und Elemente nutzen, die förderlich sind, und lasse andere, weil ich weiß, sie würde eher die Organisation behindern.
Und vielleicht fass nochmal in 2 Sätzen zusammen oder auch gerne 3 Sätze, was genau die Definition von einem Hub-and-Spoke-Modell ist, weil ich glaube, es ist jetzt klar geworden, was es ist und wie es bei euch aussieht, aber fass es gerne nochmal kurz zusammen.
Das Hub-and-Spoke-Modell, na, wie es so schön sagt, ne, du hast die Narbe und du hast das Rad, ne? Und beides muss natürlich über diese Speichen verbunden sein, sonst dreht sich nicht gleichzeitig, ne? Und das ist genau der Punkt zu sagen, dass wir zwar der Treiber von Data-Driven sind, dass wir natürlich zentral die Vision der Data-Driven, dass wir auch zentral eine einheitliche Plattform aufbauen, aber ganz früh mit dem Punkt, dass es auf Augenhöhe Player in den Business Units gibt, die das mit uns zusammen erarbeiten und in der Praxis bringen. Also wir machen keine Vorgaben, sondern wir lernen gemeinsam, was der beste Weg ist, das zu tun und auch eine Plattform aufzubauen, die sehr früh den Anspruch des Self-Service, wie man so schön sagt, gibt, sondern damit auch die Hoheit, Dinge umzusetzen, sehr früh vorne ist. Und das ist eben dieses Zusammenspiel. Wir geben die Vision vor, wir geben so ein Stück weit Befähigung mit, ne, weil wir schon uns als Data Champions sehen, aber früh mit dem Anspruch, die anderen an der Front zu befähigen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten in cross-funktionalen Teams. Das waren viel mehr als 3 Sätze.
Ja, man kann ein paar zusammenfassen in einen, aber die Botschaft ist klar und jeder weiß jetzt, was das Hub-and-Spoke-Modell ist und wie ihr aufgestellt seid. Das ist das Wichtige. Und machen wir da gleich weiter. Du hast gesagt, die Lösungen gemeinsam erarbeiten. Wie findet ihr um die Lösungen erarbeiten zu können, muss man ja auch wissen, welche Probleme es aktuell gibt. Wie seid ihr da genau vorgegangen, um zu identifizieren, wo sind denn unsere aktuellen Herausforderungen und wie können wir diese Herausforderungen dann anschließend mit Daten lösen oder verbessern?
Ich glaube, bei Fiege haben wir Glück, weil Fiege so eine sehr neugierige Kultur hat und ein Grundverständnis, was wir mit Daten machen könnten oder wo sie meine Probleme lösen. Das müssen wir nicht rauskitzeln, sondern wir haben eher ein Luxusproblem, dass unglaublich viele Anforderungen reingekippt werden, ne? Und sagen, oh, das will ich, das will ich. Das, was wir gerade aufbauen, um das zu kanalisieren, ist ja den Business-Case-Ansatz zu fragen, nämlich wirklich dahin zu bringen, zu sagen, stell dir die Frage, wenn du das tun willst, was für ein Business-Case steht dahinter, was willst du damit erreichen und funktioniert das mit Kosten-Nutzen-Sicht letztendlich, ne? Das heißt, es kann sehr teuer sein, das umzusetzen, es kann aber auch sehr viel Profit abwerfen, ist das lohnend und welche Ressourcen und auch Skills haben wir denn eigentlich dazu? Das heißt, nicht nur zu sagen, ja klar, habe ich 100 Mann, die können das umsetzen, sondern die Frage ist ja auch, sind wir überhaupt fähig, das zu tun? Das heißt, welchen technologischen Kenntnisstand haben, welchen Verfahrenskenntnisstand haben wir an der Stelle? Und das ist genau das auszutarieren, ne? Und da, wir sprechen so bei uns ein bisschen über das Value-Oriented Steering-Modell, so nennen wir. Das heißt, wie steuere ich diese Anfragen sehr gut? Ne, und das versuchen wir in so Business-Canvas-Systeme, Business-Case-Modelle reinzubringen, wo wir natürlich gemeinsam erörtern, was für ein Problem ist es wirklich? Ist es ein Kundenthema? Ist es ein internes Thema? Was soll denn damit gelöst werden? Ist es eine Prozessautomatisierung? Ist es eine Entscheidung? Ist es, wenn wir in KI denken, ein Recommendation-System? Ist es das für uns? Ist es das für den Kunden? Können wir damit optimierte Personaleinsatzplanung betreiben und damit unsere Personalkosten, vor allen Dingen variable Personalkostenstruktur viel besser managen. Und das versuchen wir in so Business Cases reinzubringen, um dann zu priorisieren und zu sagen, was trauen wir uns denn jetzt zu? Was trauen wir uns zukünftig zu? Und für alle natürlich auch klar, zusammen mit dem Vorstand zu entscheiden, trägt das denn auch zur Unternehmensstrategie bei? Ne? Also sind wir wieder bei dem Punkt, so nach dem Motto, die eine Business Unit sagt, ich will da total in den Markt wachsen, aber wir wissen schon längst, das ist kein Wachstummarkt. Ne? Also ist denn diese Business Unit zuerst dran mit ihrem Business Case an der Stelle oder ist sie eher in so einer Konsolidierungsphase und müssen wir eher gucken, wie stabilisieren wir den Markt und können hier in die Konsolidierung und ein anderer Markt ist viel interessanter, wie steuern wir das? Und dafür brauchst du natürlich die Entscheidung auch von oben, aber transparent. Nämlich, und da sind wir bei Data Driven, der Business Case gibt dir die Daten und die Informationen, was ist sinnvoll, in welcher Reihenfolge zuerst zu tun.
Das heißt, man beginnt eigentlich mit der Unternehmensstrategie, leitet von der Unternehmensstrategie ab, was man als nächstes tun könnte oder wo die Schwerpunkte liegen. Und wenn man dann beim Business Case angekommen ist, vergleicht man natürlich auch wieder, okay, jetzt habe ich da 5 verschiedene Business Cases. Welcher zahlt denn am meisten basierend auf den unterschiedlichen Kriterien auf meine Unternehmensstrategie/Ziele wirklich ein?
Absolut. Das war am Anfang bei Fiege natürlich auch nicht so. Da waren wir am Anfang ein Stück derjenige, aber aus diesem Dilemma möchte ich ja raus, ne? Weil ich als Global Head of bin ja nicht der, der entscheidet, was für die Company am besten ist. Und natürlich hast du die klassischen BI-Use-Cases, wir wollen besser steuern und sonstiges. Und natürlich ist es am Anfang auch so, wer am lautesten schreit, gewinnt. Und ich sage immer so, wer am nächsten Tag noch lauter schreit, gewinnt auch. Und aus diesem Dilemma wollte ich natürlich raus, ne? Und wenn du schon über Data-Driven-Kultur sprichst, ist es eben genau das, die Business-Cases oder die Ideen, die du hast, musst du irgendwie ja begründen, ob es eine gute Idee ist. Und natürlich hast du auch viele Zukunftsthemen da drin, ne? Aber das gilt ja für andere Geschäftsmodelle auch. Wenn ich sage, den Markt will ich erobern, an der Stelle, worauf begründest du das, ne? Und auf der anderen Seite zu sagen, wenn ich das tun will, warum ist denn der Business Case, Daten dafür zu nutzen, besser als ein anderer Business Case mit Daten zu nutzen? Naja, was hilft uns am besten, Daten wiederum zu haben, um genau diese Entscheidung zu treffen? Wo investieren wir denn in Data Driven am besten, ne? Und da gehört es zusammen. Und ich wollte natürlich aus dem Dilemma rauskommen, ich bin auch nicht der, der das entscheidet. ich werde das auch nie transparent genug entscheiden, sondern es muss in die Unternehmensstrategie passen. Wir müssen es uns leisten können. Wie machst du es am besten genau mit solchen Instrumenten? Und es wissen nachher, wenn es Transparenz macht, warum bin ich jetzt derjenige, der nicht zuerst dran? Warum sind die zuerst dran? Weil es, und das ist immer so ein Punkt, wo man weiterdenken muss. Meistens ist man ja so in den Silo drin und sagt, ja, aber meine Business Unit ist ja die geilste, die macht den geilsten Umsatz, den besten Umsatz und ist natürlich auch noch am profitabelsten. Deine Sicht mag so sein. Worauf begründe ich das denn? Da muss ich das mit den anderen Business Units vergleichen. Sind wir überhaupt so weit, die Daten gegenüberzustellen, das zu tun? Und wer bin ich denn, der sagt, du Business Unit nicht, sondern der? Sondern letztendlich hast du immer ein Board, die eine Vision haben und die entscheiden zum Schluss. Aber sie brauchen Entscheidungsgrundlagen, nämlich zu sagen, der oder der und passt das, wo wir hinwollen, ne?
Und wir sagen jetzt mal, wir haben nicht am lautesten geschrien, sondern wir haben wirklich den Business Case gefunden, der Hand und Fuß hat. Wie machst du dann konkret weiter? Jetzt sind wir da angekommen, dass wir sagen, okay, wir möchten uns jetzt auf einen bestimmten Use Case oder Business Case ganz konkret fokussieren. Was ist dann konkret der nächste Schritt? Kannst du auch gerne ein ganz konkretes Beispiel nennen, damit es auch wirklich greifbar ist?
Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil wir so ein paar Dinge tun, die jetzt demnächst in die Veröffentlichung gehen, auch mit Kunden zusammen, dass ich nicht was ausplaudere, was ich noch nicht ausplaudern sollte, dürfte an der Stelle. Wie gehen wir damit? Zum Schluss ist es ja eine Investitionsentscheidung, die getroffen wird. Und was wir machen, ist natürlich, bevor wir dahin gehen, so wäre es optimal, so läuft es natürlich noch nicht überall, aber ich nehme mal unser Leuchtturmbeispiel, wo wir genau diese Datenprodukte gerade entwickeln. Da war es wirklich so gewesen, dass wir gesagt haben, was sind denn die Use Cases oder Business Cases in eurem Geschäftsmodell Business Unit XYZ? Dann haben wir angeguckt, wo kommen die Daten denn her, von welcher IT-Infrastruktur sprechen wir? Dann haben wir uns angeguckt, wie ist denn das Skillset heute, wenn wir zusammenarbeiten würden, um sowas tun zu können? Dann ist natürlich der Punkt an der Stelle, wenn es nicht ist, was müssten wir dafür tun? Was ist dann ein gutes Organisationsmodell, das zusammenzutun? Wollt ihr das alleine machen? Wollt ihr das mit uns zusammen machen? Wollt ihr bei uns mit auf die Analytics-Plattform kommen, die wir letztendlich hier aufbauen? Das heißt wirklich die verschiedenen Punkte. Was ist die Governance? Wie ist überhaupt die Datenqualität in den Systemen? Gibt es denn die Key-User, so nennen wir, die wissen überhaupt, wie die Daten und die Prozesse zusammenführen? Und so ist letztendlich ein Bild daraus gekommen. Dann haben wir gesagt, das und das wollen wir so machen. Und dann haben wir tatsächlich einen Fünfjahresplan aufgestellt mit der Business, beziehungsweise die Business User hat den Fünfjahresplan aufgestellt und dann gesagt, es gibt Produkte, die sind für mich zu steuern, es gibt Produkte, die sind für unsere Kunden, wie viele Kunden wollen wir erreichen? So haben wir es dann aufgebaut und dann ist dieses Team, ein agiles Team, aufgebaut worden mit Developern, hat einen Product Owner gekriegt, dadurch, dass wir AI-Themen drin haben, auch ein Data Scientist drin, es hat einen Scrum Master bekommen, die Business Unit hat ihre Data Analysten aufgebaut an der Stelle und das ist jetzt ein Team, das zusammen jetzt diese Datenprodukte entwickelt und die dann im Dezember dann tatsächlich das erste Release der ersten Datenprodukte den Kunden letztendlich vorgestellt worden. Das Interessante ist, dass diese Business Unit mit Design Thinking Workshops mit den Kunden erstmal überhaupt den Bedarf ermittelt hat, was brauchen denn unsere Kunden von uns, um ihre Logistik auch besser zu steuern. So haben wir es gemacht und so sind wir dann wirklich in Sprint für Sprint, haben wir gemeinsam angefangen, als dann das Invest freigegeben worden ist, letztendlich vorher nicht, ne, mit der Freigabe des Invests ist diese ganze Maschinerie eben entstanden, Agilteam aufzusetzen. Wir mussten noch Leute rekrutieren, die da rein rekrutieren. Und so haben wir auch den Plan aufgebaut. Bis wann wollen wir die Leute an Bord haben? Wie müssen die geschult werden? Das ist so das Optimum, wie wir es schon mal jetzt einmal komplett durchexerziert haben, das so hinzubekommen. Ne? Und jetzt sind die in der Maschinerie. Ne?
Du hast gesagt, dann wurde ein 5-Jahres-Plan aufgestellt. Warum genau 5 Jahre und nicht 2 oder 3?
Ich glaube, das war uns einfach wichtig, mal 5 Jahre vorauszugucken, wo wollen wir denn in 5 Jahren sein? Weil es war uns klar, dass das ein Entwicklungsthema sind, dass wir Dinge tun, die eben nicht schon in 12 Monaten, 18, 24 Monaten vielleicht so greifen, wie wir uns das vorstellen, weil natürlich ein paar Unschärfen einfach da drin sind. Du weißt noch nicht, nur weil du das mit 2, 3, 4 Kunden durchexerziert hast, erreichst du damit auch die nächsten 20, 50, 30, ne, Kunden an der Stelle. Und auf der anderen Seite war natürlich uns klar, wenn du dahin willst, müssen wir auch noch selber schlauer werden, unsere Skills weiterentwickeln. Und da sind auch Zeitfaktoren natürlich drin, ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wo glauben wir denn, wo wir in 2, 3 und 5 Jahren denn eigentlich sein wollen? Damit wir dann natürlich auch unsere Messungen gegen die Meilensteine, die wir uns gesetzt haben, setzen können und sagen, sind wir da, sind wir nicht? Und wenn wir nicht da sind, warum? Oder, boah, das lief überhaupt viel besser. Nach dem Motto, das, was wir als nächstes vorhat, macht gar keinen Sinn, sondern wir merken gerade, hier geht was ab wie eine Rakete. Lass uns eher den Investoren da reinnehmen. Das heißt, trotzdem auch wenn es sich 5 Jahre erstmal starr anhört, trotzdem eine Flexibilität zu haben und auch mal ein bisschen nach vorne zu spinnen.
Das heißt, bei den 5 Jahren ist es eher darum gegangen, dass man sagt, man hat eine große Vision, aber man ist jetzt nicht exakt festgefahren auf den Ablauf, wie sieht Jahr 1 aus, wie sieht Jahr 2 aus und so weiter.
Ja, also schon gemacht natürlich, wo wollen wir sein? Mit der Flexibilität, was ist denn, wenn ein anderes Produkt besser läuft, als wir uns das vorgestellt haben? Ja, dann müssen wir die Ressourcen umswitchen, dann tun wir das halt einfach. Ne? Aber um einfach einen Ansatz zu haben, weil uns klar war, das ist mindestens ein 5-Jahres-Entwicklungsthema, was wir da vorhaben, auch von den Produkten, die wir da vorhaben an der Stelle. Und damit war uns klar, letztendlich das mal so einfach zu tun.
Ja, super spannend. Und Marco, wir kommen jetzt auch schon ganz langsam zum Schluss. Deswegen, ich habe vorher schon die Frage gestellt, was würdest du stell dir vor, du bist der Marco, der vor 2 Jahren bei Fiege anfängt. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist nicht der Marco, sondern du lernst eine andere Person kennen und die ist relativ noch am Anfang. Das heißt, die kommt jetzt gerade in ein Unternehmen rein und das Unternehmen hat noch keine Datenstrategie. Das Thema Datenkultur ist auch noch nicht so wirklich etabliert. Was würdest du dieser Person mitgeben, wenn du das Wissen, was du heute hast, dieser Person eben vermitteln könntest?
Natürlich ist es gut, eine Datenstrategie zu haben, aber man sollte es nicht zu kompliziert machen. Das Naheliegende nehmen. Jetzt mal ehrlich, wie ist es denn? Du weißt ja halbwegs im Unternehmen, wie es läuft an der Stelle. Du weißt, was deine 3, 5, 10 echten Painpoints sind. Und du hast relativ schnell raus, wie kann ich das mit Daten vielleicht unterstützen oder besser machen. Sich einen von diesen 3 Painpoints raussuchen, sich die passenden Leute zusammensuchen und anfangen. Ne? Also erstmal machen und wirklich so ein Quick-Win-Projekt knallhart durch, aber dann nur das. Und das sage ich auf jeden Fall, Fokus. Nicht sich dann beirren lassen, wir haben da noch einen Painpoint. Hätten wir nicht das zuerst machen, sondern zieh das einfach mal 3, 6 Monate konsequent mit allen Bausteinen, die du dafür brauchst, durch. Was brauche ich an Daten? Was brauche ich an Technik? Was brauche ich an Skills? Habe ich die mal 6 Monate oder 3 Monate knallhart wirklich fokussiert durchzuziehen, dann zu sagen, wie stehen wir da, was hat funktioniert, ne? Und sich nicht ablenken lassen.
Marco, ich würde sagen, das ist ein perfekter Schluss. Nicht ablenken lassen und voller Fokus. Ich sage herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Hat extrem Spaß gemacht. Alles Gute. Ciao.
Ich danke dir, Christoph. Ciao.
Das war wieder eine Episode von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 3000 Personen, die regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist und danke, dass du dir ein paar Sekunden Zeit genommen hast und auf den Abonnieren-Button geklickt hast. Denn dies trägt dazu bei, dass der Podcast weiter wächst, noch mehr Personen von dem Wissen profitieren können und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.